Es gibt ja eine ganze Reihe von Forschungsstätten, die sich heute mit Parapsychologie, was ja schon viel vertrauenerweckender klingt als Okkultismus, befassen. Ich erwähne nur das Institut von Rhein an der Duke-Universität, das Institut von Ten Haaf an der Universität in Utrecht und es gibt eine ganze Reihe anderer. Es gibt Bibliotheken von Materialsammlungen darüber und es fällt mir im Augenblick ein, dass Sie neulich einmal auf einem psychologischen Kongress, als von einer Seite der Rorschach-Test als völlig unergiebig angezweifelt wurde, sagten, ja, nun lesen Sie einmal erst die 50 Bände Rorschach-Archiv. Also, aber Sie haben ganz recht, Sie wollen selbst sehen und halten sich an mich. Nun muss ich ganz schnell auf die Gefahr hin, als Pedant zu gelten, ein paar Unterscheidungen treffen. Rhein hat ja mit massenstatistischen Untersuchungen nach der quantitativen Methode diese ganze Forschung wissenschaftlich gesellschaftsfähig gemacht, indem er mit kritischen Methoden arbeitet, die auch dem Naturwissenschaftler vertraut sind. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen, vielfach nachkontrolliert und durchaus nicht nur auf ihn zurückgehend, sind eigentlich diese, dass man heute den experimentellen, quantitativen Nachweis hat für drei Modalitäten der außersinnlichen Wahrnehmung, Telepathie, Hellsehen und das Hellsehen in die Zukunft, Prophetie. Außerdem auch noch eine andere Form der motorischen Wirkung, Psychokinese, von der wir aber vorsichtshalber heute Abend nicht auch noch sprechen wollen.
Ja, aber Herr Bitter, Sie sprachen von der außersinnlichen Wahrnehmung. Was heißt denn hier außersinnlich? Heißt das eine Wahrnehmung ohne Sinnesorgane? Ist das übersinnlich oder untersinnlich oder was soll man da sagen?
Ja, Herr Linzer, das heißt nichts anderes als eine Wahrnehmung außerhalb der uns bekannten Sinnesorgane, die ich vorsichtshalber noch hinzufügen möchte. Bei der Telepathie zum Beispiel ist es eine Übertragung, eine direkte Übertragung von einer Seele auf die andere. Es werden Gedanken, Stimmungen, Empfindungen, Bilder übertragen. Wie? Wissen wir nicht. Beim Hellsehen, das hat die Parapsychologie festgelegt, handelt es sich um die außersinnliche Wahrnehmung eines Vorgangs, von dem niemand etwas weiß. Und bei der Prophetie von der Vorausschau eines zukünftigen Vorgangs, von dem aber keinerlei Bedingungen in der Gegenwart erkennbar sein dürfen. Nun zeigen die spontanen Phänomene dieser Art, die also im Leben immer wieder auftauchen, dass sich solche Dinge, solche okkulten Wahrnehmungen, besonders im Zustand herabgesetzten Bewusstseins vollziehen, Ermüdung, Dösen, Distraktion, Schlaf, Traum. Und daher haben Sie mit der Erwähnung eines Wachtraums, der allerdings nach Ansicht Zulligers auf Täuschung beruht, gleich ein Thema angeschnitten, was wirklich zentral ist. Meistens äußern sich diese Dinge im Traum. Wir Parapsychologen haben die Aufgabe, wenn wir spontane Erlebnissen nachgehen, eine ausreichende Dokumentierung zu bringen. Wir gehen also diesen Einzelheiten nun wirklich nach, eine überaus mühsame Sache. Im Idealfall haben wir schriftliche Dokumente, sowohl über den Traum als über dessen Erfüllung. Aber dass Fehlerquellen, Täuschungen, Wahrträume vortäuschen können, das ist gewissermaßen unser tägliches Brot.
Ja, protokollarisch
also ganz zweifellos haben. Gibt es echte Wahrträume, wobei ich nun noch schnell sagen möchte, dass Wahrtraum eigentlich kein Begriff der Parapsychologie ist, sondern, wie Sie schon angedeutet haben, Wahrträume sind Träume, die in irgendeiner Weise überraschend Kenntnis vermitteln über Dinge, die auf normalem Weise nicht bekannt sein können.
Nun, hier sind wir also noch nicht an den Grenzen der Psychologie, die wir später berühren werden.
Nun aber, echte Wahrträume können sein, das nehme ich nun vorweg, telepathisch induzierte Träume, wobei sich der Traum auf ein Ereignis bezieht, das gleichzeitig oder früher war und jemandem bekannt ist. Oder sie können prophetische sein, von denen müssen wir noch sprechen, obwohl die Sache Prophetie ja eine äußerst schwierige ist. Ich will Ihnen einen telepathischen Traum nennen. Sie sprachen eben von dem Mona Lisa-Traum. Er ist ein Beispiel dafür, dass der Traum ein Ereignis sehr stark der Realität entsprechend wiedergibt. Ein Thema, was uns ja wohl noch beschäftigen wird, wie weit diese außersinnliche Wahrnehmung realitätsnahe ist und wie weit sie diffus ist. Es war folgendes. Ein Herr, der in Freiburg zu Gast war, reist nach Paris und schreibt von dort am 14. April 1951. Ich war im Louvre und bewunderte wieder einmal die Bilder Leonardo da Vincis. Dabei fiel mir auf, dass Frau X in Freiburg eine erstaunliche Ähnlichkeit mit Mona Lisa hat. Diese Frau X hatte nun zwei Tage vor Eintreffen des Briefes, nämlich am 12. April, in ihr Traumbuch, das sie verlässlich führt, Folgendes eingetragen: Ich stehe an einer Wand, vor mir ein Herr, groß, grauhaarig, ich trete weg und sehe tiefes Erschrecken auf seinen Zügen. Er sagt: Mein Gott, Sie sind ja die Mona Lisa, oder ist es die auf dem Bild? Ich drehe mich um und da hängt tatsächlich das Bild von Mona Lisa an der Wand. Ja, nun gehen wir solchen Dingen natürlich nach. Ich habe sofort dem Herrn geschrieben, wann waren Sie im Louvre? Und es stellte sich heraus, Anfang April. Das schließt also schon aus, dass es ein prophetischer Wahrtraum ist, denn wäre am 13. April in den Louvre gegangen, wäre da die Vermutung sehr stark. Es war ein telepathischer Traum. Übrigens ist da gleich ein Problem zu bemerken. Im Allgemeinen entstehen diese telepathischen Übertragungen zwischen Menschen, die in irgendeiner Form der affektiven Bindung stehen. Das war durchaus nicht der Fall. Es war ein völlig gleichgültiges Erlebnis. Das traf von Paris auf diesem merkwürdigen, unbegreiflichen Wege in Freiburg die Person, die da mit im Spiel war. Eine Studentin, ein Traum übrigens, den ich selbst kontrolliert habe, hatte eine flüchtige Bekanntschaft mit einem jungen Mann, den sie seit längerer Zeit aus den Augen verloren hat. Sie träumt eines Nachts lebhaft von ihm, er gehe eine Anhöhe hinauf und schleppe eine Art Koffer oder Kiste. Plötzlich ruft er im Traum, wenn ich nur die Kiste über den Berg bringe. Sie hat eine unerklärliche Angst um sein Augenlicht, er ist Brillenträger. Der Traum beschäftigt sie so stark, dass sie ihm schreibt und ihm das Erlebnis mitteilt. Nach einigen Tagen kommt dieser junge Mann selbst aus einem Segelfliegerkurs zu Besuch. Der Inhalt des Briefes hatte ihn so beeindruckt, dass er persönlich mit der Träumerin darüber sprechen will. Am Tage vor dem Traum war ihm nämlich Folgendes passiert. Er versuchte, in seinem Segelflugzeug über eine Anhöhe zu kommen. Der Aufwind reichte nicht aus, eine Notlandung schien unvermeidlich. Und in dieser peinlichen Situation dachte er, wie er sich noch genau erinnert, wenn ich nur die Kiste über den Berg bringe. Zugleich hatte er als Brillenträger Angst, sich bei einer Notlandung die Augen zu verletzen, da nur eine Mulde mit Bäumen in Frage kam, die übrigens die Träumerin auch im Traume gesehen hatte. Hier also ein Traum, der sicherlich eine Beziehung zu dem Ereignis hat, der aber diese telepathische Information, die nach meiner Überzeugung besteht, in der Symbolsprache des Traumes darstellt, also verrätselt, verwandelt, primitiv. Einen solchen Traum müssen wir deuten und kommen durch die Deutung zu dem telepathischen Inhalt. Übrigens hat diesen Sachverhalt, dass telepathische Inhalte in Träumen erscheinen können, auch Freud schon gesehen, nachdem er sich lange gesträubt hatte. Er hat ja in seinen neuen Vorlesungen zur Psychoanalyse in einem Kapitel Traum und Okkultismus eigens darauf aufmerksam gemacht. Ja, also, sicherlich ist diese Friederike Haufe eine Hellseherin, das heißt, sie hat einfach diese paranormalen Fähigkeiten. Wobei alle möglichen Modalitäten durcheinander gehen. Telepathie, Hellsehen, auch Prophetie. Nun ist etwas Besonderes. Friederike Haufe glaubte ja, und Justinus Kermer, der sie untersuchte, ebenfalls, dass verstorbene Geister ihr diese eigentümlichen Informationen vermitteln würde. Kerner spricht ja von einem Hineinragen der Geisterwelt in die unsere. Und das, Herr Linfert, ist ja die These des Spiritismus, nicht wahr? Und heute gibt es Millionen von Spiritisten, die glauben, okkulte Erscheinungen würden durch ein persönliches Eingreifen Verstorbener vermittelt. Ich kann nicht genug immer wieder betonen, dass der Spiritismus eine Erklärungstheorie ist, die auf dem Boden des Okkultismus erwachsen ist und eben versucht, durch den Rückgriff auf Verstorbene diese Dinge zu klären. Ich würde doch sehr gerne noch ein spontanes Erlebnis mitteilen, ein Wahrtraum, der prophetisch ist. Denn es kommt ja darauf an, die Prophetie auch in ihren alltäglichen Erscheinungsformen. Ein uns beiden sehr gut bekannter Berichterstatter, er heißt Pfarrer in Freiburg, sah im Traume in Heidelberg eine eigentümlich geformte Tür, der zuging, um sie näher zu betrachten. In diesem Moment öffnete sie sich und heraus trat ein Mann, der die Gestalt seines Vaters hatte, aber nicht sein Vater war. Diese Gestalt fiel um, schlug mit dem Kopf auf seine Brust. Er legte ihn auf den Boden und sah, wie die Gesichtszüge erstarrten. Er litt unter diesem Traum, da ihn immer die Vorstellung bewegte, es sei sein Vater. Zugleich wusste er aber, dass er es nicht war. Berichtete den Traum seinen Hausgenossen. Nachmittags ging er immer noch gequält im Schwetzinger Park spazieren, ohne sich Gedanken auf den Weg zu über den Weg zu machen, kam er in die Nähe der Moschee, die der Kurfürst Karl Theodor errichtet hatte. Er kannte am linken Minarettturm die Tür, die er im Traum gesehen hatte. In demselben Augenblick ging sie auch schon auf. Der Mann, dem er im Traume begegnet war, trat heraus, schwankte, schlug mit dem Kopf auf seine Brust. Alles vollzog sich wie im Traum. Es war ein Mann, den er niemals gesehen hatte, ein Gast aus Mannheim, der, wie ein Arzt feststellte, einen Schlaganfall erlitten hatte. Dieser Traum ist nur durch die ehrenwörtliche Versicherung belegt. Das genügt uns im Allgemeinen nicht. Wir versuchen ja sowohl vom Traum selbst einen Bericht Drittpersonen, die es gehört haben, und von der Erfüllung zu bekommen. Daher ist es ja immer so wichtig, dass man diesen wirklich sehr erregenden Sachverhalt der Prophetie im Experiment nachprüfen kann und nicht wie nur wie Rein es gemacht hat, im quantitativen Experiment. Ja. Und Rein hat es ja mit Spielplatten erwiesen, sondern in einem lebendigeren, vitaleren Experiment, wie es zum Beispiel der Holländer Croiset zeigt in seinen Platzexperimenten, die mein Kollege Ten Haaf in 240 Fällen untersucht hat. Ten Haaf hat mir Croiset zur Untersuchung geschickt und ich habe auch einige Experimente vorgenommen. Also es ist Folgendes, der Croiset sagt über diese Person, die auf dem Stuhl sitzen wird, dasselbe aus, was auch ein nur telepathisch Begabter aussagen könnte, wenn die Person ihm gegenüber sitzt oder meinetwegen auch in einem anderen Zimmer.
Er sagt es vorweg.
Er sagt es vorweg und zwar in Bezug auf eine Person, die noch gar nicht determiniert ist. Das ist der prophetische Anteil. Nun möchte ich, da wir ja immer mit Statistik umgehen, nochmal betonen, 240 Versuche sind von Ten Haaf angestellt und 95% sind positiv. Wobei auch Voraussagen über mehrere Tage vorkommen, auch ich habe solche Experimente gemacht. Niemand von den Institutsmitgliedern hatte jemals diese Damen zu Gesicht bekommen. Ja. Ich kannte sie nicht, gar keine Möglichkeit. Wenn wir normal wahrnehmen, richten wir uns auf einen Gegenstand, können ihn fassen, objektivieren. Das kann der Hellseher nicht. Der Hellseher, der empfängt passiv Bilder und hat überhaupt kein Kriterium, kein Merkmal dafür, ob diese Bilder nun einer Realität entsprechen oder ob es Spiele seines Unbewussten sind.
Ja, da liegt die Frage, welchen Kontakt hat er mit welcher Realität, Ihrer Meinung nach?
Ja, wir können das vielleicht am besten einmal aus einem Beispiel aus der Telepathie, denn die Telepathie ist ja nun nachgerade fast universal anerkannt. Da mache ich also ein Experiment mit dem Hellseher Milo Rehnel, der übrigens sehr bekannt ist. Ich nenne ihm, das liebt er, ein Datum. Und zwar das Datum der Hochzeit, Trauung in einer Kirche einer anwesenden Dame, die sehr genau weiß, was damals passiert ist. Der Hellseher sagt Folgendes. Vormittag, sehr belebte Straße, auf, ab, was ich dort erfasse, hängt nicht mit einem Unglück, sondern hängt ausgesprochen mit etwas zusammen, was für mehrere Menschen für ihr Wohl und Wehe ausschlaggebend ist. Es kommen Leute, es ist ein gutes Zeichen, es ist sonnig und trotzdem führt es zu einer Katastrophe. Also er hat hier einen atmosphärischen Eindruck, er hat den Eindruck von einer bestimmten Bewegung, nicht wahr? Und nun hören Sie doch einmal, was er dazu erklären sagt. Ich frage ihn nämlich, was haben Sie denn da überhaupt erlebt? Er sagt mir Folgendes, ich rede ohne zu überlegen. Ich kann wohl sagen, das Ganze kommt wie ein Wasserfall. Und dieses Wasser muss ich dann erst einteilen. Ich höre, ich fühle, das betone ich, dass ich manchmal Bilder habe. Dann habe ich Schmerzen, wenn es sich um eine Krankheit handelt. Dann höre ich Namen oder Zahlen. Aber auch, es malen sich Bilder, ich sehe sie farbig und so weiter. Dann fügt der Erklärer noch hinzu, wenn er einen Toten sieht, dann hüllt sich das Ganze in eine gelbe oder fahle Farbe. Es vernebelt sich. Und ich glaube, im Laufe meiner Untersuchung gefunden zu haben, dass diese Hellseher eine private Symbolsprache entwickeln, die sich auch im Laufe der Zeit ändern kann. Ich habe den Hellseher Orlop ein Bild gezeigt aus einer illustrierten Zeitung in einem verschlossenen Umschlag. Ich kannte dieses Bild. Es stellte da eine Szene in Los Angeles, eine Leiche unter einem Tuch und eine Menschenmenge und eine Frau im Mittelpunkt, die zurückgehalten wird, die sich sichtlich verzweifelt darauf stürzen will. Autounfall, Vater tot und nun die Tochter zurückgehalten von aufs höchste erschreckten Leuten.
Das Bild, was ich habe, lässt darauf schließen, dass es sich hier um mehrere Personen handelt und dass die Situation, die ich dem Bild entnehme, es sich um eine Situation handelt, wo ich einen Menschen habe, welcher gestützt wird oder in den Armen eines anderen Menschen sich befindet und die Situation nicht von räumlicher Umgebung ausschlaggebend ist, sondern sehr weitere Kreise zieht. Das heißt, dass aufgrund dieser Situation größere Räume davon jetzt landkartenmäßig eventuell in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich behaupte, dass aufgrund dieser Situation irgendwelche Spannungen stattfinden von verschiedenen Ländern. Ausschlaggebend ist da auch eine Frau, die sehr wichtig ist in dem Kreis, eine größere, dunkelhaarige Frau mit einem ziemlich großen Hut. Ich will nicht behaupten, dass diese Frau hier drauf ist, nicht wahr? Also das ist aber sehr wichtig, denn die Frau ist bald für diese Situation sehr ausschlaggebend gewesen.
Wenn wir einmal das Wort hell sehen als Begriff für das gesamte Gebiet nehmen, so ist es eben wirklich eine sehr einseitige Bezeichnung, denn beteiligt sind alle Sinnesorgane, die nämlich halluzinatorisch etwas dem Hellseher nun vorspiegeln. Er kann hören, er sieht Bilder, er fühlt etwas, er hat Schmerzen, er riecht, er kommt in eine bestimmte Stimmung. Es sind also sämtliche Sinnesgebiete beteiligt, um ihm diese Information zu vermitteln. Projektion ist es insofern, oder kann es sein, als es natürlich subjektive Elemente beigemischt enthält, besonders deutlich bei den spiritistischen Medien, die über große okkulte Fähigkeiten verfügen können und diese nun in das dramatische Theater von Geistermitteilungen einkleiden. Das ist der projektive Anteil. Völlig einverstanden bin ich mit dem ersten Teil Ihrer Bemerkung, dass nämlich dem Hellseher die Einsicht fehlt. Ja. Das ist entscheidend. Er hat kein Kriterium für die Realität und für die Richtigkeit. Und darin unterscheidet sich fundamental diese außersinnliche Wahrnehmung von der sinnlichen Wahrnehmung. Ich bin völlig davon überzeugt, dass es sich um wirklich neue Fähigkeiten der Seele handelt, also außerhalb der Bekannten, und dass diese okkulten Fähigkeiten, Telepathie, Hellsehen, Prophetie, eine Grenzerweiterung des Psychischen bedeuten, über die einmal in der Wissenschaft diskutiert werden muss. Denn diese als Tatsachen festgestellten Erscheinungen, nach meiner Ansicht, können ja nicht auf die Dauer als Fremdkörper im Gefüge der Wissenschaften bleiben, denn die Wissenschaft ist ja ein nach Prinzipien geordnetes Ganze. Wir stehen ja in der Parapsychologie immer vor der Schwierigkeit, Phänomene, die zunächst total unglaubwürdig sind, an die zweifelnde Wissenschaft heranzutragen. Und da ergibt sich oft die Frage, können wir nicht einen völlig personenunabhängigen Beweis finden? Ein kleines Beispiel nur, Untersuchung des heiß umstrittenen Spuks. Wenn man als Forscher sagt, ich habe es beobachtet oder ich habe Zeugen vernommen, hat es nicht mehr als den Wert einer persönlichen Gewissheit. Ein Forscher exponiert sich damit, er hat ja immerhin einen wissenschaftlichen Ruf zu verlieren. Nun, wie wäre ein objektives Experiment? Folgendermaßen, es passieren angeblich in einem Zimmer Phänomene, es verschwinden etwa Vorhänge. Ich habe es einmal versucht, es objektiv zu demonstrieren, ist es nicht gelungen, mit folgender Methode. Automatisch arbeitende Filmkameras, die bei einer leisen Berührung des Vorhangs sofort anfingen zu kurbeln, die Trafotlampen gingen an. Und ich habe dann die Tür zu diesem Raum von der Kriminalpolizei verschließen lassen. Wäre dann etwas passiert, dann wäre es ein objektiver Beweis unter völliger Ausschaltung der Glaubwürdigkeit. Aber solche Verfahren sind eben nur in ganz seltenen Fällen einmal anzuwenden und erfolgreich.
Ja, Herr Bender, nun ist eins natürlich dazu zu sagen, nicht? Wir arbeiten da oder Sie arbeiten da ja auf einem Gebiet, das nun einmal auch ganz gerne von Schwindlern besucht wird. Und schließlich und endlich, was mich immer wieder beängstigt, denken Sie an die Schrenknotzing-Experimente. Da wurde teleplastische Substanz fotografiert, mit allen Sicherungsmaßnahmen. Das Zimmer war voll von Klingeln und von Nitrafotlampen, die losgingen, wenn das Medium irgendeine Bewegung machte. Na, das Medium war halt noch viel schlauer. Es hat vorher Verbandsgase verschluckt, ehe es in den Raum rein kann, hat die Verbandsgase herausvomiert, also zu Deutsch herausgewürgt, dann wurde fotografiert, der Stoff war sichtbar, dann hat es die Gase wieder verschluckt und nichts mehr war zu sehen. Später, viel später erst, das wissen Sie ja so gut wie ich, ist man draufgekommen. Es ist eben so, wir müssen immer prinzipiell mit der Betrugsmöglichkeit rechnen. Auf der anderen Seite gebe ich Ihnen also wirklich gerne zu, dass Sie alle erdenklichen Sicherungen eingebaut haben.
Ja, und wir müssen nun doch einmal den ganz grundsätzlichen Sachverhalt berühren, dass ja der Nachweis, die Demonstration solcher Fähigkeiten keineswegs auf solchen isolierten Experimenten ruht, das war es vielleicht noch vor 30 Jahren, sondern basiert auf einer seit zwei Jahrzehnten systematisch durchgeführten Forschung mit den quantitativ-statistischen Methoden, die den Nachweis mit den Spielregeln der Naturwissenschaft erbracht hat, sodass wir heute diesen kasuistischen Dingen gegenüber eine freiere Haltung haben. Wir brauchen nicht mehr aus den kasuistischen Einzelfällen zu beweisen, dass es diese Dinge gibt oder darüber zu diskutieren, gibt es das oder gibt es das nicht. Das ist bewiesen.
Ja, Herr Benzer, die Statistiker sind sich da nicht ganz einig. Nicht? Das sind auch zwei Fronten. Die sind schließlich bei jeder wissenschaftlichen Diskussion. Und ich verstehe nicht genügend Statistik, um das entscheiden zu können.
Aber ja, das ist diese bekannte Frage. Jedenfalls ist es so, dass die amerikanische repräsentative Gesellschaft der Statistiker die Methode von Rhein als einwandfrei bezeichnet hat, und zwar die mathematische Auswertung, nicht die Versuchsverfahren, über die Sie ja mit dem Urteil zurückgehalten haben.
Ja, wissen Sie, Herr Bender, hunderte von Jahren hat die Menschheit an Hexen geglaubt, die größten Gelehrten der damaligen Zeit. Eines Tages war es verraucht, vorbei.
Und ich glaube, dass es wahrscheinlich doch wohl unsere Hörer begrüßen würden, wenn sie noch ein solches Experiment zu hören bekommen. Und um zu sehen, dass in welchen Variationen solche Dinge verlaufen, es handelt sich um ein Platzexperiment, das Croiset im Mai letzten Jahres in dem Freiburger Institut gemacht hat. Herr Heiß, Sie haben das Protokoll vor sich.
Ja, ich werde das nun in etwas raschem Tempo verlesen, weil es ziemlich lang ist. Herr Bender, wir bereiten mit Herrn Croiset das sogenannte Platzexperiment vor. Vor uns liegt ein Bestuhlungsplan dieses Saales mit 49 Stühlen. Es ist ein Stuhl Nummer 17 bezeichnet worden von mir und Herr Croiset wird nun voraussagen, wie er heute Abend auf diesem Stuhl sitzen wird. Protokollaufnahme 14.05.52 vormittags. Croiset, Bandaufnahme. Es ist möglich, dass zwei Stühle ineinander laufen. Gestern Abend haben wir den ersten Versuch gemacht. Da war 10 einer. Nun hat der Professor Bender seinen Finger auf einen Platz gestreckt auf diesem Papier und das ist jetzt Nummer 17. Es kann möglich sein, dass meine Eindrücke ineinander laufen. Das geht mir etwas durcheinander, teils des schlechten Deutsches von Herrn Croiset halber, teils auch sonst.
Ja, das ist die wirkliche Übertragung. Es ist eine etwas komplizierte Situation. Wir hatten am Abend, hat er plötzlich spontan gesagt, hier an dieser Stelle des Saales wird der und der sitzen.
Das war Stuhl 10.
Das war Stuhl 10. Und dann war Folgendes, ich habe auf dem Bestuhlungsplan anscheinend mit dem Finger etwas gerutscht und habe zwei Stühle, die in der Nähe dieses Stuhles 10 waren, bezeichnet. Und nun ist das Merkwürdige. Bei unserem ersten Experiment, von unserer letzten Sendung, gingen zwei Personen durcheinander, die auf einem demselben Stuhl saßen. Ja. Und nun gehen zwei Personen durcheinander, die auf zwei verschiedenen Stühlen saßen, weil von mir diese verschiedenen Stühle auf dem Bestuhlungsplan berührt wurden.
Also durch Ihre Schuld, Sie haben hin und her gefahren mit den Fingern.
Ich habe anscheinend hin und her gefahren.
Ich fahre fort und gebe nun also seine Beschreibung dessen, was wer auf Stuhl 17 sitzt. Auf Stuhl 17 sehe ich nun einen Mann, nicht groß, dunkler Anzug, glattes Haar, sprechende Augen, nicht große, aber starke Hände, sich vorneigend. Nun, das zunächst ganz allgemein, füge ich ein. Drei Kinder, das ist schon etwas genauer. In der Nähe ist eine Schule, ich sehe eine Frau, blondes Haar, nicht groß, sehr lebhaft, spielt Klavier, das tun viele Frauen, hat eine ziemlich große Handschrift, ist auch nicht so seltenes. Sie können ja meine Einfügungen unterscheiden aus dem Protokoll. Hat gute Kenntnis von Gemälden, liebt die neue Kunst, naja, das war auch eine Einfügung von mir. Zwei Bilder gehen sehr stark durcheinander. Das Bild des Mannes und das Bild der Frau. Es kann sein, dass der Mann momentan begeistert ist von einer Emotion der Frau, an deren Bild er den ganzen Tag denkt. Auch nicht so etwas ganz Außergewöhnliches.
Ja, das ist immer eine falsche Kombination, wie sich herausstellt.
Hat der Mann früher viel gesessen auf einem Wagen mit Pferden, wo ein Mann mit einem Backenbart war? Nun, das ist eine sehr genaue Aussage. Einen grünen Hut auf. Dieser Mann hier war auch auf dem Wagen und ist heruntergefallen. Bei diesem Mann sehe ich sehr viele Zettel, Bücher und Schriften. Er sitzt auf einem Büro und legt dort Papier auf die Seite. Sichtet eine Kartothek, beobachtet. Er stand kürzlich vor einem Uhrmacherfenster, nach einer neuen Uhr zu sehen. Hat er diese Woche an einem Verkehrspunkt eine Sensation mitgemacht, sich aufgeregt zu einem Mann? In einer Stadt, an einem Verkehrspunkt, hat er in einem Laboratorium einen leckenden Füller gehabt, wodurch er Papiere schmutzig gemacht hat? Diese sind kleine Details, aber ich sage das, weil die Kleinen die Großen machen. Was bedeutet das, dass ich eine Frau sehe? Bloße Füße, wo die rechte große Zehe schmerzt. Das gebe ich zu, ist sehr präzise. Die Strümpfe sind herunter, Schuhe auch. Diesen Mann, der hier sitzt, will ich fragen, ob er sehr viel zu tun hat mit Erlebnissen der Menschen. Muss er sehr viel die Leute beobachten und nach der Beobachtung diese Leute beurteilen? Er hat auch mit Schule zu tun. Er sieht viele Personen, muss viel sprechen, muss den Leuten etwas beibringen. Nicht direkt wie ein Lehrer, aber doch so ähnlich. Es kann ein Polizeimann sein. Das ist sehr interessant. Einfügung von mir.
Und was ist nun herausgekommen?
Moment, es geht noch weiter, Herr Lindfert. Es ist ein Mann, der organisiert, mehr organisatorisch wie Handarbeiter, er ist Geistesarbeiter, in dem Maße, dass der Geist fertig gemacht wird an der Materie.
Das
verstehe ich nicht. Geht mit sehr vielen Leuten um, hat direkt keine Hobbys, aber liebt die Natur sehr stark, geht auch mit vielen Leuten um, die sehr scharf eingestellt sind gegen die Gesellschaft. Was ist das? Ein Mann, der dem Staate dient. Gut, ich gebe zu, das ist eine sehr präzise Beschreibung, zum Teil wenigstens. Was hat es mit ihr auf sich?
Ja, ich will das ganz kurz erklären. Es handelte sich darum, er hat in der Tat zwei Personen gekennzeichnet. Die eine saß auf dem Stuhl 17, das war ein Kriminalrat, und die andere Person war eine Dame, die übrigens, was interessant ist, im Moment der Aussage noch gar nichts von der Veranstaltung wusste. Die saß hinter diesem Kriminalrat.
Zu der Dame, Stuhl 10?
Auf dem Stuhl 10 stand saß ein dritter Student, über dem er am Abend vorher etwas gesagt hatte. Und nun Folgendes. Der Kriminalrat, auf den trifft diese Beschreibung einigermaßen zu. Interessanter sind aber die Details, die er zur Charakterisierung vorträgt. Er hatte in der Tat einige Tage vorher in seinem Büro einen Füllhalter repariert und dabei sämtliche Schriftstücke auf seinem Schreibtisch beschmutzt.
Das passiert vielen Leuten.
Nun ja, zugleich hatte er kurz vorher einen Verkehrsunfall gehabt, ganz besonderer Art, sehr in außerordentlich...
Heute auch nicht allzu selten.
Ja nun, Sie müssen sich vorstellen, dass das alles zusammenkommt. Er muss ja nämlich auf den Kühler eines Autos springen,
das um schon sehr selten
zu vermeiden, überfahren zu werden. Dann hatte er in der Tat eine Uhr kaufen wollen, war längere Zeit vor einem Uhrmacherladen. Diese eine Angabe, dass er von einem Wagen gefallen sei, hat er zunächst völlig abgelehnt, da könne er sich nicht entsinnen. 14 Tage drauf kam er und sagte, es sei nicht genau in dieser Form passiert, sondern er wäre von einer Tenne auf einen Bauernwagen gefallen, was ihm damals erhebliche Beschwerden gemacht habe. Und dann ist er eben, er ist Polizeimann, der Ausbildungskurse leitet für Kriminalassistenten und der in der beschriebenen Weise eben mit den Feinden der Gesellschaft zu tun hat. Nun, diese Dame, die Beschreibung traf zu, sie hat 3 Kinder, sie hat eine überaus große Handschrift und sie hat einige Tage vorher ihre durchgebrannte Katze gesucht. Und zwar war sie aufmerksam geworden durch zirpende Vögel, die offenbar von diesem Tier bedroht wurden. Sie ging in den Garten, kam in Brennnesseln, hatte einen heftigen Schmerz und musste ihre Strümpfe heruntermachen.
Das ist natürlich in der Tat die zentrale Frage und der Korrektheit und Ordnung halber will ich doch jetzt gleich sagen, nicht, es ist ja ganz klar, einiges stimmt ganz verblüffend in diesen Aussagen und zwar so, dass man es nicht einfach durch Fragen hinein interpretieren kann. Das gebe ich also gerne zu. Aber bitte, Herr Dürer.
Ja, nun, es widerstrebt mir eigentlich die Diskussion, die Sie jetzt anregen, die ja zu dem zentralen Punkt unserer Unterhaltung führt, an dem doch wohl rätselhaftesten solcher Erscheinungen zu beginnen, nämlich dem Hellsehen in die Zukunft, dessen Möglichkeit mir bewiesen zu sein scheint, ohne dass ich mir nun im Mindesten einbilde, dass diese Argumente schon überzeugend sind für diejenigen, die nicht das gesamte Material kennen. Die andere Form der außersinnlichen Wahrnehmung, die wir Telepathie nannten, die stellt ja nun wenigstens nicht den Faktor Zeit in Frage, sondern nur den Faktor Raum. Ich glaube, wir wollen doch schnell noch ein Beispiel aus diesem Bereich hören. Ich wähle nun etwas Selbsterlebtes, für den ich als Faktor Glaubwürdigkeit das Vertrauen in Anspruch nehme, dass man eben in meine wissenschaftliche Zuverlässigkeit hat oder auch nicht hat. Ich habe es haargenau protokolliert. Es handelt sich um Folgendes. Ich fuhr vor etwa einem Jahr nachts zwischen 11 und 12 Uhr in einem uralten Adlerwagen von Heidelberg auf der Autobahn nach Karlsruhe. Es war stockdunkel. Ein Neger in Uniform stoppte mich, bat mitgenommen zu werden. Ich nahm ihn in den Wagen und hatte gleich ein beklemmtes Gefühl. Er schien in einem Ausnahmezustand zu sein, war gespannt, einsilbig, unheimlich. Es wurde mir immer ungemütlicher zumute und ich stellte mir vor, in einer üppigen Fantasie, wie ich heute zugebe, er werfe mich aus dem Wagen oder tue sonst irgendetwas Aggressives. Ich versuchte ein Gespräch auf Englisch und sagte, er werde in diesem uralten Gefährt wenig Freude haben, sie hätten ja viel schönere Wagen in Amerika und so weiter, gewissermaßen um ihm zu sagen, es lohne sich nicht, sich in den Besitz dieses Wagens zu setzen. Er antwortete kaum. Schließlich gab ich auf und schaute gewissermaßen mit dem einen Auge auf die Autobahn, fuhr so schnell wie möglich, mit dem anderen Auge nun immer wieder auf seine knochigen, schwarzbraunen Hände, die im Lichte des Armaturenbrettes herunterhingen. Ich sagte mir, wenn er etwas im Schilde hat, bewegt er die Hände, würde ich schon irgendwie reagieren. In Freiburg wurde ich erwartet.
Sie nehmen jetzt nicht übel, wenn ich eine Zwischenfrage stelle. Um wie viel Uhr war das?
Zwischen 11 und 12.
Zwischen 11 und 12.
Gut. Ich wurde in Freiburg erwartet und am nächsten Morgen überraschte mich die Persönlichkeit, die mich erwartet hat, mit folgender Mitteilung. Was tut man in einem solchen Fall? Ich merkte sofort, hier ist etwas Telepathisches am Werke. Ich sage kein Wort, sondern nehme einen Bleistift, wenn ich nicht gerade meinen Schallaufnahmeapparat zur Hand habe, und notiert, damit das Berichtete völlig rein und ohne jede suggestiv steuernde Frage dasteht. Hier ist das Protokoll. Sie haben Angst gehabt.
Das sagt die Betreffende.
Das sagt die Betreffende. Zwischen 11 und 12 Uhr auf der Autobahn.
Zwischen 11 und 12?
Ja. Auf der Heimfahrt standen sie nach einer Panne alleine auf der Straße und winkten. Dann kam der Mann. Sie kriegten Angst und sagten, sie seien Professor und hätten kein Geld. Er ging ihnen an die Gurgel, hat zugedrückt und sie mit dem Kopf auf die Fahrbahn gelegt. Ich sehe noch die Hände, die schrecklichen, großen, knochigen Hände.
Da ist ja nun einiges falsch, ne?
Ja, aber das ist gerade das Interessante.
Das, Herr Lindhardt, ist gerade das Interessante, denn das ist ein Paradigma, also ein Musterbeispiel für ein diffuses telepathisches Erlebnis. Schauen wir doch schnell einmal nach.
Ja, darf ich dazwischen sagen, nicht? Sie erlebt das, was er erlebt hat, telepathisch. Das ist für sie subjektive Wahrheit und Wirklichkeit, genau das, was er in seiner Fantasie erlebt hat.
Und lebt es fortgesetzt.
Wie er es in der Fantasie ja auch erlebt hat, denn er hat sich ja auch schon erwürgt gesehen.
Die realisierte Bevölkerung.
Und da kommen wir nämlich auf das zentrale Problem der Wahrheit.
Ja, aber ich will schnell einmal auseinanderfalten, was für Momente in diese Vision eingegangen sind, wie Sie schon eben sagten, Herr Heiß. Auf der einen Seite meine Fantasievorstellungen, meine ängstlichen. Dann der Inhalt meiner englischen Konversation mit dem Neger, die betreffende Persönlichkeit versteht kein Wort Englisch, wird von ihr auf die kurze Formel gebracht, ich bin Professor und habe kein Geld. Ich wollte ja sagen, es lohnt sich nicht.
Aha, das hat sie also gewissermaßen aus dem Englischen übersetzt.
Das hat sie aus dem Englischen übersetzt.
Ausgezeichnet.
Und dann ist noch ein Moment drin, nämlich meine zentral bedeutsame tatsächliche Wahrnehmung, die Hände, die figurieren auch in dieser Vision, die Hände, diese schrecklichen, großen, knochigen Hände. Und sie hatte nichts damit anfangen können, sie hatte nur das Gefühl, hier ist etwas passiert.
Einen Moment noch, Herr Bender, was ist vorher vorgegangen, ehe die Betreffende ihm das erzählt hat? Hat sie damit empfangen? Oder
ja, sie hat mich empfangen. Und zwar im Moment, als ich die Türe des Instituts aufmachte, war ihr erster Satz, Sie haben Angst gehabt auf der Autobahn.
Aha. Das Beispiel ist in der Tat sehr gut. Und man kann daran wirklich sehr schön die erkenntnistheoretische Fragestellung einmal aufrollen. Und zu der wollen wir ja. Also gut, dieses Beispiel zeigt doch, dass plötzlich ein Erlebnis, das offensichtlich für sie einen ganz stark affektiven Gehalt hatte, weitergegeben wurde, will ich einmal vorsichtig sagen, über den Raum hinweg, über 200 Kilometer weg. Sie waren gleichsam der Sender und die betreffende Dame der Empfänger. Aber das Wort Sender ist nicht ganz richtig, denn sie wollten ja gar nicht senden. Und umgekehrt, die betreffende wollte auch gar nicht empfangen. Also, eine normale Informationsquelle hat gefehlt. Das ist also, ich drücke es jetzt einmal ganz einfach aus, durch die Luft gegangen. Was Sie affektiv erlebt haben, hat im selben Moment die Betreffende in der Art, wie Sie es erlebt haben, wiedererlebt, miterlebt, nacherlebt, wenn Sie so wollen.
Ja, das ist eine adäquate Beschreibung des Vorgangs.
Ja, also, da diese Sachen immer so schwierig sind, möchte ich mich doch nochmal wieder über Beobachtungsmaterial informieren. Also sind nun alle diese von Ihnen als telepathisch bezeichneten, unbewussten und absichtslosen Mitteilungen, sind die nun so, dass sie aus der Erlebnisperspektive des offenbar Sendenden von dem Empfänger aufgenommen werden? Also dann müsste man fragen, muss der Empfänger dem Sendenden, also auch in der Sache verwandt sein?
Ja, Sie berühren da ein außerordentlich wichtiges Problem. Zunächst kann man daran anknüpfen, solche Übertragungen werden begünstigt bei einer irgendwie bestehenden Beziehung, einer beruflichen Beziehung und so weiter. Weiter aber ist etwas sehr Merkwürdiges. Wir haben erhebliche Zweifel daran bekommen, dass alle solche Übertragungen, die wir früher immer als telepathische bezeichneten, wirklich telepathische sind. Das heißt, dass ein seelisches Erlebnis übertragen wird. Und zwar deswegen, weil sich das Material angehäuft hat, aus dem entnommen werden kann, dass der Empfangende einen Vorgang aus einer ganz anderen Perspektive sieht, wie derjenige, der es erlebt hat und der es also gesendet hat. Zum Beispiel die Mutter in London, die einen Sohn in einem australischen Fluss ertrinken sieht, sieht es vom Ufer aus, beschreibt die Häuser, die da herumstehen. Oder eine Frau träumt von dem Selbstmord eines Bekannten und kann aber angeben, wo der Revolver in der Scheune, in der er das tat, hingerollt ist. Etwas, was der Betreffende gar nicht gesehen hat. Also, es besteht heute die Auffassung, dass hier telepathisches und hellseherisches durcheinander geht. Und das stützt die These von Rhein, dass es sich bei den verschiedenen Modalitäten der außersinnlichen Wahrnehmung um einen basalen Prozess handelt, den er Psi-Prozess nennt und den wir eben nur in verschiedenen Erscheinungsformen oft in differenter Weise beobachten. Im Grunde ist es ein und dieselbe Fähigkeit.
Herr Bender, ich will nicht ausführlich, aber ganz kurz zusammengerafft einen Fall reproduzieren und Sie können dann die verschiedenen Arten und vielleicht klarlegen. Sie wissen ja, Professor Fischer hat damals in Wien mit Schermann, dem hellseherischen Graphologen, über 200 Versuche gemacht, die 1924 dann im Druck erschienen worden sind, sehr sorgfältig. Und einen Fall hole ich daraus. Die Versuchssituation, Professor Fischer stellt sich einen Mann vor, den er kennt, unbewegten Gesichtes. Schermann soll sagen, wer dieser Mann ist. Schermann erzählt, aus dem Protokoll gebe ich auszugsweise das Wichtigste. Etwas über 50. Die Menschen sind verschiedener Meinung über ihn. Eine Bestie in Menschengestalt, kann gute Menschen nicht um sich dulden, weil er dabei verblasst, Fresser und Trinker. Durch seine Frechheit verliert er die meisten wertvollen Menschen, hat aber das Glück, andere, meist mindere Leute für sich zu gewinnen. Jetzt lasse ich aus. Er hat schlechte Sachen vor. Er ist wie ein Mensch, der eine morsche Brücke passiert. Er weiß, dass er hineinfallen kann, aber er wagt es trotzdem. Ich lasse wieder aus. Bis zu einem gewissen Grad wird ihm alles gelingen. Dann kommt ein Zusammenbruch. Charakterlose Menschen von hohem Rang werden für ihn Zeugen und gerade wenn er glauben wird, dass er auf der Höhe ist, wird ein Skandal provoziert. Nach seinem Gesicht zu schließen, naht bereits das Verhängnis. Ich lasse wieder den Rest aus. Dazu sagt Professor Fischer, hier hat Schermann tatsächlich die richtige Person erfasst. Es handelt sich um einen schwachsinnigen Oberstabsarzt, der im Krieg, also im Ersten Weltkrieg, infolge rücksichtslosen Strebertums in seinen Spitälern in unheilvollster Weise wütete. Ein Zeitlang war er auch mein Kommandant, mit dem ich aber bald in schweren Konflikt kam, weil ich seine Einmischung in meine ärztliche Tätigkeit brüsk abgewiesen hatte. Daraus resultierte ein großer Prozess, in dem ich und noch ein gleichgesinnter Kollege verwickelt waren und der mir hätte verhängnisvoll werden können. Zumal einige hochgestellte Personen, auch Universitätsprofessoren, diesen Mann, der übrigens ein starker Trinker war, unterstützten.
Eine Frage, das hat Raphael Schermann gesehen aus der Mitteilung heraus, dass er sich einen Mann vorstellen solle, den Herr Fischer sich gerade selber vorstellte, und noch eine Schrift dazu?
Nichts, nichts. Herr Fischer sagt, ich stelle mir einen Mann vor, wer ist es? Weiter nichts. Und dann erzählt Schermann das und nun bestätigt, das war ja schon der letzte Teil meiner Darstellung, Fischer das und ich vollende diese Darstellung. Und einige Wochen später kam es auch zum Prozess, der eine Zeit lang zugunsten dieses Mannes auszufallen drohte, schließlich aber mit einer großen, besonders moralischen Niedergang für ihn und seine Helfershelfer, die Schermann so gut charakterisierte, endete. Also, was geht hier vor sich? Fischer stellt sich den Mann vor und natürlich bei einem ganz nach außen hin verschlossenen Gesicht. Schermann erzählt gewissermaßen nach, was er sich vorstellt.
Ja, wir bezeichnen ja diesen Vorgang als Abzapfen, wobei immer die Frage sich erhebt, ob vorwiegend das, was der betreffende Sender bewusst hat, abgenommen wird oder das Unbewusste. Es scheint so zu sein, dass vorwiegend unbewusste Inhalte abgenommen werden. Nun hat man heute natürlich solche Versuche ganz wesentlich methodisch verbessert. Wenn man überhaupt in dieser Weise kasuistisch vorgeht, lässt man vorher ganz genau niederlegen, was der Betreffende für eine Vorstellung hat, welche Assoziationen sich für ihn einstellen, um nachher belegen zu können, ob vorwiegend Bewusstes oder Unbewusstes abgenommen wurde.
Ja, das wäre also ein etwas anderer Fall als den des Negerbeispiels, das Sie zitiert haben, weil hier nämlich Schiermann und Fischer einander gegenüberstehen.
Ja, das ist erstens eine Nahsituation, ja, und zweitens ist es gewollte Telepathie, nicht wahr? Schiermann wollte abzapfen, er ist darauf gerichtet. Und diese Form der Steuerung ist möglich, dass ich in dieser, einer solchen Situation mich darauf richte, etwas abzuzapfen. Mehr nicht.
Der Hellseher hat keinen Gegenstand, der steht gar nicht gegen oder vor ihm, der ist weit weg, er hat auch gar keine Mittel zu denken, schlagartig überkommt ihn, wie in Ihrem Fall des Negerbeispiels, plötzlich diese Einsicht. Er erduldet sie. Es ist eine Art von leidendem Wissen.
Ja, ich bin in der erkenntnistheoretischen Skizzierung dieser Vorgänge völlig mit Ihnen einverstanden. Aber ich möchte eines hier schon einschalten. Ich habe den Eindruck, dass unser Gespräch über die Erkenntnisform dieses paranormalen Wissens eigentlich schon an dieser Stelle übergreift auf das Problem der Erklärung der tatsächlichen Zusammenhänge zwischen dem fühlenden Subjekt, dem Hellseher und dem Objekt. Denn bei den Vorgängen, bei den Akten des intuitiven Erkennens, etwa einer Krankheit durch den Arzt oder innerster verborgener Motive eines Menschen durch einen liebenden oder hassenden anderen, ist zwar ein Höchstmaß sich identifizierender Einfühlung am Werke, aber die Unterlagen, das Material dafür, an dem sich dieser intuitive Griff entzündet, wird durch die uns bekannten Sinnesorgane vermittelt. Analysiert man solche intuitiven Erkenntnisse genauer, so zeigt sich ja, dass es vor allem Ausdrucksmomente sind. Eine beseelte Gestalt, die dem intuitiven, die dahinterliegenden Gefüge, die Motive, die körperlichen Defekte, auch zukünftige Entschlüsse oder anderes blitzartig erkennen lassen. Bei dem paranormalen Wissen aber fehlen diese Unterlagen zu räumlich entferntem oder bei der Prophetie sogar zu dem in der Zukunft liegenden, wird der Kontakt hergestellt, die Beziehung. Und diese Tatsache stellt unausweichlich die Frage, wie ist denn der vermittelnde Vorgang beschaffen? Sind es bei der Telepathie etwa Wellen, eine Art Radio des Gehirns? Oder greift das Seelische über die Grenzen des Leibes hinaus? Sie haben beide, Herr Lindfert und Herr Heiß, die Frage aufgeworfen, ob das Hellsehen im weiten Sinne eine Ähnlichkeit mit der Intuition hat. Herr Heiß, darf ich einen kurzen Augenblick über ein Thema, auf ein Gebiet übergreifen, das Ihnen besonders vertraut ist, und an der Graphologie, an der Handschriftdeutung zeigen, welche Gedanken ich mir darüber gemacht habe. Man kann eine Handschrift durch Zerlegung in Merkmale rational analysieren, wobei natürlich das konstruktive Bild einen Spürsinn voraussetzt, ein Nachvollziehen einer Gestalt.
Das allein ist wissenschaftliche Graphologie.
Natürlich. Man kann weiter, oft kombiniert mit dem ersten Vorgehen, zu merkwürdigen intuitiven Eindrücken kommen. Sie sind unzuverlässig, wie Sie ja immer mit Recht betonen, die sehr weitgehende Aussagen ermöglichen. Die Frage ist, woran entzünden sich diese intuitiven Einsichten? Doch wohl, meine ich, an Gestaltmerkmalen, die eingefühlt werden. Nun kommt aber ein solcher Psychographologe, Schiermann, den Sie eben uns hier vorstellten, und sagt aus der Handschrift, dass ein Mensch sich erschießen wollte, zeigt an irgendeiner Form der Schrift, dass sie eine Ähnlichkeit mit einem Revolver hat. Oft können wir an solchen Formen überhaupt keinen Zusammenhang mit dem erkennen, was sie dem Hellseher vermitteln. Vielleicht projiziert er nur ein auf völlig anderem Wege erworbenes Wissen in diese Handschrift hinein und hat es eben aus einer ganz anderen Quelle. Vielfache Erfahrungen zeigen, dass er die Schrift vielleicht gar nicht braucht. Es gelingt ihm auch ohne Handschrift eine Aussage, die erstaunlich zutrifft. Er knüllt einen Brief vielleicht nur in der Hand zusammen, ohne ihn anzusehen, und benutzt ihn als sogenanntes psychometrisches Objekt, als Induktor. Die meisten Hellseher gehen so vor. Hier ist etwas Neues, etwas ganz anderes als die Intuition am Werke. Das paranormale Wissen ist also nach meiner Auffassung keine Steigerung der Intuition, auch keine Denaturierung der Intuition. Es ist ein eigenes Phänomen, ein Phänomen sui generis. Man kann hellseherisch niemals, oder man darf besser ausgedrückt, dem parapsychischen Wissen niemals glauben, ohne es durch natürliches Wissen bestätigt zu haben. Die Richtigkeit also ist immer nur durch den Nachweis der Realität zu erkennen.
Sie würden also sagen, das ist, was der Hellseher bringen kann, ist keine Einsicht, sondern nur
ist keine Spur einer Einsicht. Keine Einsicht.
Und Sie würden sagen, es ist immer unzuverlässig.
Ja, es ist immer, das ist eine, etwas, was nur die Statistik ergeben kann. Ja, man kann also niemals einen fehlenden Beweis durch Hellsehen ersetzen, sondern Hellsehen kann im positiven Fall, also in dieser Anwendung der Kriminalistik, nur auf eine Fährte führen. Und der wahre Sachverhalt muss dann immer noch gefunden werden. Also Hellsehen kann unter Umständen der Ermittlung dienen. Es kann aber auch die Ermittlung übrigens in die Irre führen.
Ja, da haben Sie ein sehr schönes Beispiel, nicht?
Ich habe eine ganze Reihe von Beispielen. Und da wir ihn uns einmal kennen, bleiben wir kurz bei Croiset, damit eben diese paranormal begabte Persönlichkeit möglichst deutlich wird. Er hat zweifellos erfolgreiche Experimente. Er gibt selber die Prozentzahl mit etwa 20% an. Die der Ermittlung dienten und zur Aufklärung irgendeines verborgenen Sachverhaltes führen. Ich gebe mal ein Beispiel.
Das ist deine eigene Statistik.
Ja, ich habe ja sie. Ich muss einmal das Material, das den Haaf darüber hat, einsehen und ihn fragen. Da ruft die Polizei aus Delft bei ihm an, ein Kind sei vermisst. Und gerade diese plötzlichen Anrufe, dieses Aufgeschrecktwerden, entfaltet eigentlich bei ihm die Fähigkeit. Er hat sofort ein Bild und sagt, ich sehe die Brücke, eine Brücke von Delft, ein Schleppkahn, ziehen Sie den weg, darunter liegt die Leiche. Und daneben ist ein Gelände, wiesenartig, mit einer großen Fabrik. Was war der Fall? Man fand in der Tat die Leiche des Kindes unter dem Schleppkahn. Es war aber kein solches Gelände mit Fabrik da. Aber gleichzeitig oder etwas vorher mit dem Anruf hat eine Polizeistreife nach dem vermissten Kind auf einem solchen Gelände gesucht. Also, Croiset ist mit zwei Sachverhalten in Kontakt gekommen. Mit dem Ort, wo die Leiche lag, wahrscheinlich hellseherisch, vielleicht auf Umwegen telepathisch und sicherlich telepathisch dem Gelände, auf dem die Polizeistreife suchte. Er hat Glück gehabt. Der Akzent lag nun auf dem Richtigen. Öfters aber hat er eben kein Glück und da liegt der Akzent auf dem Falschen. Auch ein solches Beispiel.
Ja, Herr Bender, eine Zwischenfrage. Das wäre also so, der Anruf kommt. In dem Moment bricht bei ihm gewissermaßen die Schleuse, es dringen diese Ströme auf ihn ein und da kommt in dem Fall Richtiges und Falsches durcheinander. Nun das Entscheidende, hat er jedenfalls passiv erlebt.
Er hat es passiv erlebt und es diente der Ermittlung, es wurde ja durch den Erfolg bestätigt. Nun einmal ein anderes Beispiel. Das wäre eine zweite Gruppe von solchen Experimenten, die zwar paranormal interessant sind, wo ein paranormales Wissen im Spiel ist, wo es aber der Ermittlung nicht dienlich ist, sogar keinem Erfolg führt. Da war Folgendes. Die holländische Polizei greift einen Ausländer auf, der ohne Jacke in einem Ausnahmezustand geistig gestört gefunden wird. Man will sich der Jacke bemächtigen, um die Papiere zu finden. Man holt Croiset in der Nacht noch, bringt ihn an den Ort, wo er aufgegriffen wurde und sagt ihm, wahrscheinlich habe er sich erhängen wollen. Er solle doch sagen, wo die Jacke ist.
Wie kommt man auf diese Vermutung?
Dass er sich erhängen wollte? Ja, weil die Jacke fehlte. Und außerdem hatte es ein vorher geholter Wünschelrutengänger, hatte das geäußert. Die Polizei gab das weiter.
Also das war eine ganz vage Vermutung.
Völlig vage Vermutung.
Denn jemand, der die Jacke auszieht, braucht sich ja deswegen nicht zu erhängen.
Es war also eine vage Vermutung, die aber nun interessanterweise in diesen paranormalen Prozess nun eingeht, nicht wahr?
Ja, und wie?
Ja, Croiset schildert das Gelände, sagt, gehen Sie morgen früh dorthin, Sie kommen über einen Drahtzaun und so weiter, in ein Gehölz. Und in diesem Gehölz hat es mit dem Erhängen zu tun.
Wie mit Erhängen?
Ja, mit Erhängen, sagte er. Und in dem Gehölz fand man einen Hirsch, der sich in einer Schlinge erdrosselt hatte. Was nichts, aber auch nicht das Leiseste mit dem gesuchten Tatbestand Jacke zu tun hatte. Der Hellseher hatte also unbewusst sich auf eine Weltsituation erhängen eingestellt und hatte dann zufällig eine gefunden, die in der Umgebung tatsächlich vorhanden war.
Auf das Stichwort Erhängen hat er sozusagen nachgesehen, was es an Erhängen gibt, und da fand er den Hirsch.
In sich nachgesehen, in seiner Visionsmöglichkeit. Ja. Allerdings eine Visionsmöglichkeit, die ja ganz absonderlich ist, weil sie mit bestimmten Schablonen arbeitet.
Ja.
Gar nicht sinnvoll irgendeine Vision hat, sondern Assoziationen im Unbewusstsein.
Ja, und der Hirsch hat sich ja nicht selbst erhängt, nicht?
Sicher, das Schema erhängen hat das ausgelöst, nicht wahr?
Ja, das ist nun wirklich sehr interessant. Es zeigt sozusagen ganz deutlich diese merkwürdige Mischung von Falschem und Wahrem, das, was dem Ganzen immer diesen vagen Eindruck gibt, und wie dann plötzlich teils Richtiges, teils Falsches herauskommt.
Ja, und nun kann es natürlich sein, dass in der praktischen Verwendung das teilweise Richtige, wobei aber das eigentlich Gesuchte falsch ist, auf eine falsche Fährte führt. Und da habe ich einen sehr interessanten Fall untersucht, sowohl mit Croisette als mit einem deutschen Hellseher. Es handelte sich, um es ganz kurz zu machen, um ein Kind, das vor anderthalb Jahren in einer oberrheinischen Stadt in einem Steinbruch ermordet worden war und wo die Polizei ungefähr 20 Tatverdächtige schon durchgekämmt hatte, ohne jemals den richtigen Täter zu finden. Im Augenblick, wo wir diesen Versuch machten, war der 21. dran, von dem ich ein Bild hatte und von dem ich wusste, dass er in einer Anstalt gewesen war und nun im Gefängnis sitzt. Nun, beide Hellseher bekamen ein Bild der Leiche des Kindes. Beide Hellseher, übrigens getrennt voneinander, schilderten nach einigem Hängen und Würgen, ähnlich wie Orlop neulich, den Hergang der Tat recht anschaulich. Sie brachten heraus, dass es Kirmes war. Sie beschrieben, dass das Mädchen weggelockt wurde, mit einigen anderen Kindern zusammen war, und schilderten Einzelheiten, die völlig zutrafen, aber...
Also einen Moment einmal, den Tatbestand, den bereits vollzogenen Tatbestand haben Sie bis dahin richtig
geschildert. Aber dieser Tatbestand war eben auch den anwesenden Kriminalisten bekannt. Es handelt sich um nichts weiteres als um einen Abzapf.
Der war abgezapft, wie der Schermann dem Fischer das abgezapft hat.
Ganz richtig. Und nun hat der eine, Croisette, sagte, ja, da ist ein Mann, ein buckliger Mann, der war entfernter Zeuge dieser Sache, gab von dem eine genaue Beschreibung, er wohne noch in diesem kleinen Ort am Oberrhein. Die Polizei hat alle möglichen Dinge gemacht, um ihn zu suchen, er ist nie gefunden worden. Ich bin überzeugt, er existiert nicht. Der andere
hätte... Ja, woher hat er dann den buckligen Mann?
Das ist meines Erachtens ein Spiel des Unbewussten, obwohl ich auch das nun nicht beweisen kann. Aber es sieht danach aus, nicht wahr? Der andere Hellseher, das war überaus interessant. Wer schilderte nun als Täter den, der als 21. gerade von der Polizei unter die Lupe genommen wurde und sagte von diesem, er sei in einer Anstalt, er sei geistesgestört gewesen, traf alles zu. Er sagte aber noch etwas, er habe eine Reihe von Narben. Das Polizeiprotokoll sprach nur von 2 Narben. Er sagte, er habe 4 Narben, darunter eine am rechten Oberschenkel. Nun interessierte das die Staatsanwaltschaft derartig, dass sie mit dem Hellseher und mir ins Untersuchungsgefängnis fuhr und den Betreffenden fragte, wie viele Narben haben Sie? Der sagte, ich habe 2 Narben. Und haben Sie eine Narbe am Bein? Nein. Warum er das verschwieg, weiß ich nicht. Der Augenschein zeigte, er hat also eine Narbe am Bein. Das stimmte durchaus.
Das hat er auch richtig gesehen.
Das hat er richtig gesehen. Das konnte er also den Kriminalisten nicht abgezapft haben. Das machte natürlich einen großen Eindruck. Ich habe gleich gewarnt, das ist ein Teilmoment, alles andere kann in die Irre führen, denn der Hellseher sagte, das ist der Täter. Um es kurz zu machen, es war der Täter nicht. Er konnte ein Alibi erbringen, das doch so überzeugend war, dass es höchst unwahrscheinlich ist. Hier haben wir also dieses Moment, es wird paranormal Richtiges erkannt, das Entscheidende, auf das es ankommt, wird nicht erkannt. Welche Erklärungsmöglichkeiten bieten sich als reine heuristische Hypothesen, also als dem Finden dienende Hypothesen an? Und da müssten wir eigentlich abschließen, noch einmal ganz schnell Revue passieren, welche sind die Auffassungen, die darüber heute bestehen. Nehmen wir doch die Erscheinung zunächst, die eigentlich ein Konsensus omnium erreicht hat, nämlich die Telepathie, also die Verbindung von einer Psyche auf eine andere oder von mitunter bekannten Sinnesorgane. Welche Erklärungen sind da vorgeschlagen worden? Da gibt es zunächst einmal die physikalische Erklärung, vorgetragen durch Ostwald Krugs und neuerdings durch den verstorbenen Psychiater Berger. Die behaupten, es müsse doch irgendein Wellenvorgang sein.
Elektrische Wellen.
Elektrische Wellen, die von einem Gehirn auf ein anderes die entsprechenden Informationen übertragen würden.
Ist eine bloße Hypothese, hat so viel Wahrscheinlichkeit, wie sie gegen sich auch hat.
Ja, nun werden da Einwendungen dagegen geltend gemacht, dass das außerordentlich unwahrscheinlich wäre, da ja offensichtlich telepathische Übertragungen von der Distanz unabhängig sind. Sie gehen über Kontinente genauso gut wie auf eine kurze Entfernung. Und die Übermittlung von Reizen, die auf Sinnesorgane einwirken, ist an das bekannte Gesetz gebunden, dass die Intensität des Reizes mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt.
Ja, Herr Bender, nun wissen wir nicht, was die nächsten 50 oder 100 Jahre bringen.
Ganz richtig. Und schon heute wird zum Beispiel von dem Heidelberger Physiologen Schäfer, der sich über Telepathieheldin und Prophetie geäußert hat, wird eingewandt, dass wir uns an die Erscheinungen von Kurzwellensendern erinnern mögen, bei denen etwa der Sender Kiruna in Australien stört. Und dann findet man, dass Sinnesleistungen als Erklärung der paranormalen Phänomene nicht notwendig über den Rahmen der Physik hinausgehen. Er will also sagen, es gibt heute schon Energieübertragungen, die mit der Telepathie verglichen werden könnten. Aber da muss man einiges dagegen einwenden.
Herr Bender, da glaube ich, müssen wir unterbrechen, denn da haben einfach die Physiker das Wort und das sind wir nicht zuständig.
Nein, da will ich nicht. Sondern die Zuständigkeit ist eine außerordentlich... Nein, man muss vom Psychologischen einiges dagegen einwenden, dass nämlich, wenn wir etwa vergleichen mit Radioübertragungen, da wird ja etwa Tonfrequenzen transformiert in elektrische Frequenzen und wieder zurücktransformiert. Wir wissen aber noch nicht, ob das Gehirn solche Transformatoren hat. Außerdem erinnern Sie sich an das Beispiel mit Professor Kein Geld, nicht wahr? Man müsste doch annehmen, wenn es ein Wellenvorgang wäre, dass ein psychischer Vorgang eben nach dem Gesetz des psychophysischen Parallelismus, nach dieser Auffassung, sich dann in entsprechenden Wellenvorgängen äußern würden. Etwas ganz anderes liegt vor. Es werden Bedeutsamkeiten erkannt. Also da liegen die Probleme. Entscheiden will ich mich nicht. Ich will nur sagen, dass nun eine Gegeneinstellung diese ist, vertreten von Pascual Jordan, als Physiker, der sagt, die Parapsychologie, diese Erscheinungen haben nichts mit der Physik zu tun. Er sagt es ganz peremptorisch, die Parapsychologie habe auf die Physik als Erklärungsgrundlage zu verzichten. Also eine andere Einstellung eines Physikers. Rein, der amerikanische Forscher, spricht auch von der nicht-physischen Natur dieser Erscheinung.
Ja, Herr Bender, dann kommen wir auf die zweite große Erklärungsmöglichkeit und die ist nun allerdings sehr revolutionär. Dann müssten wir nämlich annehmen, dass das Psychische mehr leistet, als wir heute annehmen.
Ja, es wäre dann, also wenn wir reinfolgen würden, dann wäre es in der Tat eine Grenzerweiterung des Psychischen. Das Psychische, das zwar noch an den funktionierenden Leib gebunden ist, aber über dessen bekannte Grenzen hinausreicht. Nun wird für die Physik die Sache besonders schwierig, und deswegen ist es so interessant, einen Physiker darüber zu hören, wenn es sich um die Prophetie handelt. Denn dort wird ja nicht der Faktor Raum nur überbrückt, sondern auch der Faktor Zeit. Was sagen die Physiker dazu? Ich kenne die Äußerung von Schäfer, der analysiert, sicherlich handelt es sich bei der echten Prophetie um ein Vorauseilen der Zeit, also um einen akausalen Vorgang. Steht er im Widerspruch mit Axiom, mit Grundprinzipien der Physik? Er sagt nein, denn die Kategorie der Kausalität ist heute in der Physik und der Erkenntnistheorie derart umstritten, dass es durchaus denkbar ist, dass also auch ein akausaler Vorgang ein Vorgang innerhalb der von der Physik untersuchten Welt ist. Er lässt also das Problem offen und ich muss sagen, ich neige auch dazu, es offen zu lassen. Ich entscheide mich nicht.